Foto-Podcast.
Hallo liebe Foto-Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute erstmal nur mit mir, denn wir haben ein ganz verrücktes Wochenende. Irgendwie kann keiner gleichzeitig und wir versuchen es einmal mit einer Patchwork-Aufnahme. Deshalb kann ich euch noch gar nicht genau sagen, welche Themen es geben wird und wie und wann ich Marek und Michael dazu bekomme. Okay, dann steigen wir mal mit ein paar News ein. Canon hat ein neues Firmware-Update für die Videofunktion der EOS 5D Mark II herausgegeben. Und das beinhaltet nun endlich die Features, die sich alle gern gewünscht haben, die mit einer DSLR filmen wollen. Und zwar können Sie jetzt während des Filmens Blende und Belichtungszeit und Empfindlichkeit frei vorgeben. Vorher hat die Kamera, wie auch die D90, was wir ja schon öfters besprochen haben, im Videomodus eigentlich kaum einen manuellen Eingriff zugelassen. Und es war ja gerade das Interessante, mittels der Blende eine andere Schärfentiefe herzustellen und so einen Look zu bekommen, wie von einer großen Filmproduktion und nicht wie der Look eines normalen Camcorders, der aufgrund seines kleinen Sensors und damit verbunden auch relativ geringen Brennweiten eine sehr hohe Schärfentiefe automatisch herstellt und das Freistellen von Objekten einfach nicht möglich ist. Das geht erst bei sehr teuren Geräten in der HD-Videoproduktion. Nun kann es wirklich die EOS 5D Mark II auch bewusst steuern, sodass ihr damit noch kreativer arbeiten könnt. Leider ist die EOS 5D Mark II natürlich auch preislich relativ hoch angesiedelt, zweifelsohne eine super Kamera. Kann sich nicht jeder leisten, aber es ist immer so, der Erste macht den Schritt. Und wir können davon ausgehen, dass es das in ein, zwei Jahren auch in dem Konsumerbereich gibt. Und dann wird es richtig spannend, mit diesen Kameras Videofilme zu drehen, die eben einen Profi-Look haben, mit denen man tolle Effekte erzielen kann, die aus der normalen Suppe der Milliarden von Stunden, die auf Video gebannt werden, schon aufgrund ihrer Optik her. Wir werden mal schauen, wann es für vielleicht die D90 ein solches Update gibt, ob Nikon nachzieht, weil die D90 ist ja wesentlich erschwinglicher, die liegt unter 1000 Euro, knapp drunter im Gehäuse. Und die 5D Mark II, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber die liegt ja über 2000 Euro. Da ist dann doch ein kleiner Unterschied. Ja, wenn wir gerade bei Nachrichten sind und Neuheiten, möchte ich eine kleine iPhone-Ecke einschieben. Ihr habt ja gehört, ich habe aus Estland immer mal über mein iPhone mit einem Service Audioboo Daten hochgeladen, kleine Audioschnipsel hochgeladen. Und das iPhone ist ein wunderbares Spielzeug. Es kann auch telefonieren und man kann es auch wirklich normal einsetzen. Es funktioniert prima im Business-Bereich, aber man kann sich durch diese kleinen Programme, die relativ billig sind, von 99 Cent, 79 Cent teilweise sogar und teurere kosten dann mal 7,99. Aber es gibt ganz viel, um die 3 Euro kann man sich schöne kleine Tools auf sein iPhone laden. Und hier plant eine Software-Schmiede On One eine Fernbedienung fürs iPhone, mit der man dann Canon und Nikon DSLRs, die allerdings über einen Rechner per USB angeschlossen sein müssen, ferngesteuert werden können. Es ist schönes Spielzeug, sagen wir mal dazu. Im Studio kann man es vielleicht sogar das eine oder andere Mal nutzen. Aber es soll bis zum Live-View auf dem iPhone gehen und dass man von dort aus die Einstellungen vornehmen kann. Hört sich spannend an, ist für, würde ich sagen, 99% der Bilder, die man macht, aber nicht sehr relevant. Es ist einfach Technik, zeigen, was machbar ist und vielleicht die ein oder andere Anwendung im Studio-Still-Life-Bereich damit zu arbeiten. Oder man kann vielleicht auch überraschende Fotos damit machen. Wenn die Kamera irgendwo steht und man kann sie fernsteuern, kriegt man gerade, wenn man Menschen fotografiert, manchmal Schnappschüsse hin, die man sonst nicht hinbekommen hätte. Das geht aber auch schon viel günstiger mit einer Fernbedienung. Viele Kameras, eigentlich alle, DSLR-Kameras und die meisten kompakten lassen sich über eine drahtlose Fernbedienung heute bedienen. Und es ist interessant, die irgendwo in eine Ecke zu stellen bei einer Party und einfach mal so auszulösen. Wichtig ist dabei den Blitz ausschalten, die ISO hochdrehen, weil wenn ihr anfangt zu blitzen, merkt jeder gleich, dass da eine Kamera steht. Und ihr habt diesen Überraschungseffekt nur einmal. Ansonsten ist es wirklich interessant, die mal still hinzustellen, Weitwinkel eingestellt und sie mal machen zu lassen und einfach nur auszulösen. Gibt richtig interessante Bilder. So, und weil wir ja gerade beim iPhone sind, möchte ich euch zwei kleine Programme vorstellen, die ich auf dem iPhone habe, die was mit Fotografieren zu tun haben. Einmal das Programm PhotoBuddy. Ich habe das schon mal in einer vorherigen Folge erwähnt, wie es um die Berechnung der Schärfentiefe ging. Das ist ein kleines Programm, in dem man die Daten ganz schnell eingeben kann und dann es automatisch ausgerechnet bekommt. Aber das Programm kann noch einiges mehr. Das iPhone hat ja ein eingebautes GPS und ihr könnt somit euren Ort bestimmen lassen. Und dann sagt euch das Programm genau den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang und die Tage bis zum nächsten Vollmond. Ich habe das zuletzt genutzt in Estland, in Pärnu, als ich den Sonnenuntergang am Strand fotografieren wollte. Und wenn man nicht viel Zeit hat und neu ist in einem fremden Land, kann man das nur schwer einschätzen, wann geht wirklich die Sonne unter. Und ein Blick aufs iPhone, ich wusste 21:58 und ich konnte mich darauf einstellen, dass ich rechtzeitig am Strand war, um den Sonnenuntergang zu fotografieren, und ich habe ihn auch hervorragend aufs Bild gekriegt, hat viel Spaß gemacht. Ja, man kann, was ich schon mal gesagt hatte, auch die Belichtung berechnen. Also wenn ich davon ausgehe und sage, Blende 5,6, 60 Sekunden, ISO 400 ist meine Vorgabe, dann kann ich alle anderen Parameter verschieben und er rechnet mir aus, was ich einstellen muss, damit die Belichtung richtig bleibt. Ich habe den Schärfentiefe-Rechner, da gebe ich die Brennweite ein, die Blende und den Abstand und dann zeigt er mir genau an, wie tief was in dem Bereich dann scharf ist. Und er zeigt die Hyperfokalentfernung an, hatten wir auch in einer der Folgen, vorhergehenden Folgen, den nächsten, den fernsten Punkt und wie viel davor und wie viel Meter dahinter. Ganz interessant, wenn man wirklich es genau wissen will und Zeit hat und ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen will, wie Blende und Schärfentiefe mit Brennweite zusammen funktionieren. Es gibt weiterhin einen Blitzbereich, da kann man die Leitzahl des Blitzes eingeben, den Abstand, Blendenzahl und ISO und man kann wieder dann beliebig einer der Werte verändern und der andere wird automatisch ausgerechnet. Hier kann man sich also auch mal ausrechnen, ob die Blitzleistung des Blitzes eigentlich reicht, um die Bühne auszuleuchten. Das ist auch was in der Planung vorher. Wenn man weiß, wie die Räume beschaffen sind, kann man mal das testen. Wenn man dort ist, kann man einfach auch eine Testaufnahme machen, um zu sehen, ob man mit der Ausleuchtung hinkommt. Ja, es gibt dann noch viel, viel mehr Untereinheiten. Themen wie Sichtfeld, bei welcher Brennweite, welches Sichtfeld, Bracketing, Abstandsberechnung, man hat einen Graukeil. Man kann eine ganze Menge einstellen. Es ist ein schönes Programm, um sich eigentlich ein wenig mit Fotografie und der Technik dahinter auseinanderzusetzen, sodass man mehr versteht und ein bisschen experimentieren kann. Ein zweites Programm, welches ich habe, ist Color Splash und das ist einfach nur Spaß. Es funktioniert nur auf die Fotos, die auf dem iPhone sind und man kann sich einfach ein Foto reinladen, was man natürlich auch vom Computer her hätte synken können, das wäre jetzt also kein Problem und kann dann diese berühmten Color Keys relativ einfach herstellen, indem man es einfach komplett in Graustufen umwandelt und da, wo man dann mit dem Finger fährt, da kommt die Farbe wieder. Es ist einfach ein total nettes Spielzeug und man kann es von da aus dann gleich in Flickr hochladen oder über Twitter wegschicken. Es ist ein kleiner Gag, aber wer die Fotografie liebt und so kleine Spielzeuge liebt, der hat Spaß daran, das dann hochzustellen und kleine verblüffende Effekte nur mit dem Finger hinzubekommen. Ja, soweit zur iPhone-Ecke. Und ich möchte mich jetzt nochmal oder wieder mal mit Absicht einem Thema widmen, was viele viel zu oft vergessen. Das ist die Datensicherung. Wir haben mehrfach darüber gesprochen und wir werden das auch immer wieder ansprechen. Datensicherung unserer Bilder ist das A und O. Wir stecken so viel Energie rein, die Bilder zu machen. Wir haben oft ganz, ganz tolle Bilder. Wir haben manchmal unwiederbringliche Momente festgehalten, über die wir uns sehr freuen und die einfach so schön werden, sie in 20 Jahren anzuschauen. Und wir denken viel zu wenig über unsere Datensicherung in der Regel nach. Und ich wollte euch heute auf ein paar kleine Tools hinweisen, mit denen ihr den Zustand eurer Festplatten ein bisschen besser einschätzen könnt. Alle modernen Festplatten haben eine Technik eingebaut zur Selbstüberwachung. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon immer mal gelesen, wenn ihr so eine Festplatte kauft und auf der Packung schaut, steht da meistens Smart-Technologie. Smart steht für Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology und ist eigentlich ein System zur Selbstüberwachung und gibt Statusmeldungen über den Zustand der Festplatte, zumindest von wichtigen Parametern. Wichtige Parameter sind zum Beispiel die Hitze, die Geschwindigkeit, mit der er dreht, die Fehler, die er beim Lesen gemacht hat und. Da gibt es eine ganze Menge, die dieses kleine Monitoring-Tool auf der Festplatte selbst speichert. Hierfür gibt es nun kostenlose Programme, um das auszulesen. Die Daten sind schon nicht schlecht von der Aussagekraft. Man hat über Langzeitstudien rausbekommen, dass das Sterben einer Festplatte sozusagen zu 60% schon mal aus diesen Daten hervorsagbar waren. Es gibt halt noch andere Fehlerquellen bei Festplatten, die darüber nicht auszulesen sind, aber es zeigt schon mal auf ein paar wichtige Probleme hin und man kann den Status seiner Festplatte abfragen. Für den Mac gibt es hier ein kleines Programm, das nennt sich Smart Reporter. Ist kostenlos. Wir machen einen Link dann in die Shownotes. Das läuft einfach mit oben in der Leiste und es zeigt eine grüne, gelbe oder rote Festplatte. Hier kann man gar nicht viel in die Details gehen. Es zeigt die einzelnen Werte nicht an. Es ist eher so typisch Mac, einfach gehalten, damit man schnell sieht, was ist und man muss nicht viel einstellen. Und man kann dann aber Logdateien sich angucken, wo die Fehlermeldungen reingeschrieben werden, wenn die Festplatte gelb oder rot angezeigt wird. Es muss nicht immer gleich heißen, wenn eine Festplatte gelb oder rot ist, dass sie kaputt ist. Es können ja auch Einflüsse von außen sein, zum Beispiel ein sehr überhitzter Raum im Sommer. Damit hat der Kühler im Computer nicht mehr genügend Kälte herstellen können und sie wurde einfach zu heiß und damit wurde eine Fehlermeldung generiert, die dann aber verschwunden ist, wenn die Platte wieder abgekühlt ist. Und so eine einmalige Überhitzung, das steckt so eine Platte schon auch mal weg. Aber es gibt Hinweise, wenn das häufiger vorkommt oder wenn in den Logdateien schwerwiegende Fehler angezeigt werden, dass man doch die Platte dringend austauschen sollte. Dazu kann man dann auch googeln. Ich bin auch jetzt kein so ein Plattenprofi, dass ich jedes einzelne Detail, was da dann aufgeführt wird, sofort interpretieren kann, aber einfach die Fehlermeldung gegoogelt und man bekommt in der Regel in Foren oder in Wikis eine ganz gute Aussage dazu. Aber man wird wachsam. Wenn die Platte ständig Fehler anzeigt, ist Zeit Datensicherung, wenn man es vorher verschlammt hat. Und auf jeden Fall sich darum kümmern, die Platte auszutauschen. Für Windows habe ich ein anderes Tool ausprobiert. Das nennt sich HDTune 2.55. Das ist ein Festplatten-Utility, was noch ein bisschen mehr kann. Kann auch Benchmarking und. Aber es hat einen Reiter, der nennt sich Health, also Gesundheit der Festplatte. Und dort bekommt man nun die Werte alle im Einzelnen angezeigt, die dieses Smart-Protokoll aufschreibt. Und da gibt es immer den Wert, wie er ist, im Moment der schlechteste Wert, der abgespeichert wurde, und den Wert, den es nie über- oder unterschreiten sollte. Und dahinter gibt es eine Statusmeldung, ob die Festplatte okay ist und wie der Gesundheitszustand der Festplatte ist. Verlinken wir auch in den Shownotes. Das kann einfach nicht schaden, sich ab und zu mal einen Blick auf seine Festplatte zu werfen, um einen Festplattencrash vielleicht vorherzusehen. Ja, Datensicherung. Zu einer klassischen Datensicherung will ich jetzt nichts mehr sagen, aber ich wollte euch nochmal auf eine ganz andere Fährte setzen. Datensicherung heißt eben nicht immer DVD, externe Festplatte. Datensicherung heißt hier auch, ich mache mir ein Fotobuch. Das stelle ich mir in den Schrank und das hält in der Regel relativ lang, die Bilder. Ich kann das auch in 10, 15 Jahren noch angucken. Und zum Beispiel für meine Tochter mache ich das so. Wir machen einmal im Jahr ein Fotobuch, was das ganze Jahr beinhaltet. Das stellen wir ja einfach in den Schrank und egal wie die Computer in 30 oder 40 Jahren aussehen, egal was bis dahin verloren gegangen worden ist, solange das Haus nicht abgebrannt ist, hat sie diese Bücher. Und in den letzten Wochen gab es wieder viele Fotobuchtests in verschiedenen Zeitschriften und eine der bekanntesten deutschen Zeitschriften hat einen Testsieger gekürt, nämlich Lidl. Und ich habe mir gedacht, das probierst du jetzt mal aus. Und heute bekommt ihr den ersten Teil. Ich erzähle euch ein bisschen was über das Erstellen, denn das Fotobuch habe ich dann jetzt bestellt und abgeschickt, aber es ist noch nicht zurück. Okay, die Lidl-Software bekommt ihr ganz normal auf der Website von Lidl und ihr könnt sie euch runterladen und installieren. Läuft nur auf Windows-Betriebssystem, läuft leider nicht auf dem Mac, aber ich habe sie auf meinem Windows-Rechner getestet. Da kann man im Übrigen kurz mal einschieben, wer auf dem Mac unterwegs ist und so eine Software benutzen will. Zurzeit gibt es ja die neue Windows-Version, Release Candidate 7, das was im Oktober rauskommen soll, Windows 7, kostenlos zum Download. Und es läuft bei mir prima auf dem Mac in einer Virtualisierung. Die Software dazu gibt es auch kostenlos, VirtualBox, und ihr könnt es dort problemlos laufen lassen. Und was ich so gesehen habe, muss ich sagen, scheint das ein ganz guter Wurf zu werden, Windows 7. Es läuft zumindest mit knapp 700 MB RAM ganz gut in der Virtualisierung. Ich habe es noch nicht auf Herz und Nieren geprüft, aber es sieht ganz ordentlich aus. Und zu so einem Erstellen eines Fotobuchs kann ich mir vorstellen, dass es reicht, wenn es die Software nicht für Mac gibt. Wenn ihr dann die Lidl-Software startet, gibt es eine riesen Auswahl. Ihr könnt dort Fotobücher machen, Fotoabzüge, Fotogeschenke, Tassen, Uhren, weiß ich was, Kalender, Leinwände, Bewerbungsfotos. Alles Mögliche bietet Lidl hier an. Es gibt zwei verschiedene Sorten der Fotobücher. Einmal die wir bisher alle so kennen und die meistens gemacht wurden. Und ein Premium-Fotobuch, Hardcover, was wirklich auf echtes Fotopapier gedruckt wird. Und welches auch Panoramaseiten zulässt, also welches so gebunden ist, dass das Bild über die Bindung in der Mitte gehen kann, ohne dass man in der Mitte eben Bildinhalte verliert, was ja bei den herkömmlichen Fotobüchern aufgrund der Bindung, so wie die das dort machen, immer passiert. Ich habe mich aber jetzt, weil das ist eine Preisfrage, mal für das ganz, ganz einfache Fotobuch entschieden, und zwar das Ringfotobuch, welches es in so einem länglichen Format gibt mit 14,5x10, also unser klassisches 10x15-Gefühl, was wir auch oft in die Alben kleben. Und das gibt es dort ab 8,95 €, je nachdem welche Größe. Weil ich dachte jetzt einfach mal, da kann man lieber ein paar mehr machen und damit schöne Bilder dokumentieren für später, für die Kinder von Reisen, was auch immer. Man kann dann ja auch von besonderen Events so ein tolles Fotobuch machen. Das werde ich auch irgendwann mal testen, weil das, was ich gehört habe, ist der Unterschied, wenn man das wirklich auf Fotopapier ausbelichtet, schon gravierend zu dem, was da in dem normalen Druckverfahren für den Massenmarkt im Moment erstellt wird. Aber als Erinnerung und zum Festhalten der Bilder teste ich nun das Ring-Fotobuch. Ja, wenn ihr dann euch für dieses Buch entschieden habt, geht ein Fotobuchassistent auf. Der hilft, die Fotos auszusuchen und bei der Umschlaggestaltung, und er verteilt sie dann auch seiner Meinung nach passend auf das ganze Fotobuch. Ich habe den nur mal die ersten 3-4 Schritte getestet, schnell durch, weil ich bin kein Freund von solchen Assistenten. Wenn ich das mache, dann probiere ich doch ein bisschen selbst Bilder zu setzen, sodass sie zusammenpassen und dass sie schöne Sachen ergeben. Und man kann dann einfach sagen, entweder zeigt mir diesen Assistenten gar nicht mehr an, kann man Häkchen machen, oder man geht einfach auf Abbrechen. Und dann kommt man in die Software rein und kann nun in einem Explorer-Fenster auf seiner Festplatte die entscheidenden Ordner raussuchen. Man kann dann auch immer mehrere in verschiedenen Ordnern suchen und sieht dann darunter die Bilder, die drin sind, und kann sie einfach per Drag and Drop in das Buch einfügen. Man kann Texttitel hinzufügen auf dem Cover außen, oder auf der Rückseite ist dann nur ein Bild, und innerhalb des Buches kann man auch auf jeder Seite, wie das bekannt ist, Texte dazu einfügen. Es gibt eine ganze Menge Hintergründe auszuwählen. Ich bin bei solchen Büchern, die vor allem einen Erinnerungswert hochhalten sollen, an Bilder, die ich gemacht habe, immer für sehr, sehr schlicht. Und ich liebe eigentlich nur 3 Hintergrundfarben: Weiß, Schwarz und Grau. Weiß und Schwarz gibt es hier. Das Grau sieht mir hier sehr bläulich aus, aber ich habe das in dem Buch getestet. Kann ich euch dann sagen, ob ich damit zufrieden bin? Mir fehlt so ein Neutralgrau an dem Punkt. Mal schauen, wie das Grau, was die hier anbieten, aussieht. Man kann diese Hintergründe natürlich für jede einzelne Seite neu auswählen oder über das ganze Buch legen. Es ist da keine Möglichkeit verschlossen. Dann gibt es Effekte, wie die Bilder eingefügt werden sollen. Mit Rahmen, ohne Rahmen, mit Schatten, mit so einer Heftklammer oben dran, so dreidimensional rausgestellt, mit Pinnnadeln ins Buch gepinnt und, als Briefmarke mit Schrauben dran, was auch immer. Kann man sich angucken, gibt es aber viele Möglichkeiten. Auch hier ist bei mir immer gnadenlos, die Schlichtheit ist das Schöne. Und ich verwende das nur sehr, sehr dezent. Aber man kann es eben auch bunt und poppig machen, wenn man das möchte. Zuletzt gibt es noch die Layout-Wahl. Das bietet von vornherein verschiedene Möglichkeiten für Bilder an, wie sie auf der Seite mit Text gruppiert werden sollen. Da gibt es dann nur ein Bild auf der Seite, 2 Bilder, 3 Bilder, 4 Bilder auf der Seite. Und hier gibt es einige Auswahlmöglichkeiten. Allerdings gibt es dann über diese vorgefertigten Sets hinaus nur die Möglichkeit, anderes einzustellen, wenn man das sogenannte Auto-Layout ausstellt, welches aber eigentlich recht praktisch ist, weil es die Bilder, wenn man mit den vorgefertigten Layouts zurechtkommt, ganz gut setzt und einpasst. Aber wenn man dann andere Kombinationen haben möchte, muss man das Auto-Layout mit einem Haken auf der rechten Seite entfernen, und dann könnt ihr die Bilder freisetzen. Allerdings finde ich die Art, wie man die Bilder positioniert und schiebt und der Größe verteilt, mit so einer nachgemachten Videorekorder-Fernbedienung, würde ich mal sagen, mit oben, unten, rechts, Linkstasten, Plus und Minus, ein wenig gewöhnungsbedürftig. Und das Bewegen des Bildes direkt, das Groß- und Kleinzoomen an Ecken und Punkten, hat bei mir nicht immer hundertprozentig funktioniert. Also obwohl ich einen sehr, sehr schnellen Rechner habe, hat das oft gehangen, und mit dem Tool, was die hier anbieten, ging das wesentlich besser von der Geschwindigkeit, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Nun gut, es ist eine geschenkte Software, man kann damit leben. Ich habe die Bilder alle dahin bekommen, wo ich sie hinhaben wollte. Er gibt auch eine Warnung, wenn das Bild eine zu schlechte Qualität hat. Dann sollte man es lieber auch rausnehmen, es sei denn, es ist das Bild des Jahrhunderts, was man gerne haben möchte, und man hat es mit dem Handy gemacht, dann weiß man aber auch, dass das schon nicht so gut aussieht wie die anderen, wenn es dort abgedruckt wird. Wenn man ein Bild ausgewählt hat, kann man es auch geringfügig noch bearbeiten. Da gibt es die Möglichkeit, die Fotos zu optimieren, Helligkeit, Kontrast und Gamma-Wert. Man kann es natürlich drehen, man kann rote Augen entfernen, man kann es zuschneiden, und es gibt noch so ein paar Effekte wie Sepia, Graustufen, Negativstellen, es umwandeln in ein Ölbild oder wie eine Verzerrung, Marmor, Mosaik, das Ganze, was man so kennt aus diesen Programmen, kann man darauf anwenden und Bilder ein bisschen verspielt darstellen. Wenn es dann eingefügt ist und alles durchgearbeitet ist, kann man auf die Vorschau klicken und sich mal anschauen, wie es wirklich aussehen soll und kann gegebenenfalls noch Veränderungen vornehmen. Und dann geht man zur Bestellung und das Buch wird vorher natürlich abgespeichert, sodass man es wieder benutzen kann, wenn man möchte. Um das Buch dann tatsächlich zu bestellen, muss man sich erst bei Lidl registrieren. Das ging aber ganz flott innerhalb des Programmes, kein Problem. Und kann dann auswählen, wie viel man davon bestellen möchte. Hat so sozusagen seinen Warenkorb mit Lieferadresse, wie ihr das alles kennt. Und kann zum Schluss auch Zahlungsarten wählen. Da war Abbuchung vom Konto oder Kreditkarte. Und dann schickt man es einfach los. Der Computer rödelt dann ein wenig, weil es wird jedes Bild berechnet und diese Datei erstellt, die hochgeladen werden soll. Und danach lädt er es hoch. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, je nachdem, wie schnell die DSL-Leitung ist. Und damit ist es weg. Und man bekommt auch sehr schnell eine Bestätigungs-E-Mail, dass es eingegangen ist. Und man wird dann auch benachrichtigt, wenn es versendet wird. Ja, insgesamt finde ich, ist es ein leicht zu verstehendes Programm. Man kann es bedienen. Es ist nicht ganz so schön zu bedienen wie zum Beispiel die Apple-eigene Software. Man kann ja auch aus iPhoto raus Bücher bestellen. Das habe ich bisher häufiger gemacht. Aber die sind exorbitant teuer. Schön sind sie, ohne Zweifel, auch gute Qualität. Aber die kosten das Dreifache in dieser Ausführung, wie ich es jetzt von Lidl bestellt habe. Und jetzt will ich mal schauen, wenn die Fotoqualität wirklich ordentlich ist, dann ist das für mich auch mal eine Alternative, öfters Bücher zu machen, weil sie günstiger sind. Ich werde euch dann also auf dem Laufenden halten, wenn das Exemplar beim nächsten Mal da ist. So, letzter Beitrag von mir erstmal, bis wir in die Pause gehen und ich dann schaue, dass ich mich mit Marek und Michael mal einzeln treffen kann und wir was irgendwo zwischen Tür und Angel für euch Interessantes aufnehmen können. Wir haben einen guten Tipp von einem unserer Workshop-Teilnehmer und treuen Hörer Manfred bekommen. Damals schon auf dem Workshop hat er uns gezeigt, dass er auf seiner Fuji S5 Pro als Schutz seines Displays eine wirkliche Glasscheibe hinten drauf geklebt hatte. Das hört sich erstmal irre an, aber ich war total erstaunt. Ganz gut kann man da durchschauen. Es ist wirklich flach, es legt sich an, es ist nicht zu vergleichen mit der Plastikkappe, die auf den Displays sitzt. Und es hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Das Glas ist aus mehreren Schichten und gehärtet. Es ist entspiegelt, es ist kratzfest und man kann es vor allem auch rückstandsfrei wieder ablösen. Es wird außenrum mit einem Spezialkleber, der schon drauf ist, einfach angedrückt und klebt dann auf dem Rahmen. Ja, ich habe jetzt ein solches Glas bestellt, da bei unserer Fuji die Abdeckung hinten kaputt gegangen ist. Ich habe die Kamera ein bisschen schräg aufgestellt, sodass ich auf den unteren Halter des Plastiks gekommen ist und da ist der gesprungen. Jetzt warte ich drauf. Ich habe gehofft, dass es eigentlich bis heute da ist. Leider nicht gekommen. Vielleicht kommt es heute noch, dann kann ich gleich noch mehr dazu sagen. Ansonsten auch beim nächsten Mal. Ich setze schon mal einen Link in unsere Shownotes über diese Glasscheibe von GGS und kann euch dann berichten. Oder der Manfred kann ja auch einen Kommentar dazu schreiben. Er hat es jetzt schon länger im Einsatz. Ich hoffe, er ist immer noch zufrieden. Und wir werden dann auch drüber berichten. Sieht gut aus und hat auch, wenn es so wie es beschrieben wurde und die Erfahrungen von Manfred waren, gute Schutzeigenschaften. Ja, soweit von mir erstmal. Hier machen wir einen kleinen Schnitt und ich werde mich sicherlich am Wochenende irgendwann noch mit Michael treffen, der ganz viel unterwegs ist, weil er ist ehrenamtlich noch im Sportverband tätig und hat den ganzen Samstag zu tun. Marek muss seit 4 Tagen Dauereinsatz bringen. Er arbeitet auf einem fürstlichen Gartenfest. Vielleicht können wir dazu noch was erzählen, weil Gartenfeste gibt es jetzt im Frühjahr ganz, ganz viel und da kann man doch ganz interessante Fotos machen. Und ich bin morgen im Namen des Deutschen Volkes unterwegs. Ich darf ein Ehrenamt ausführen. Ich sitze im Wahlbezirk und bin bei der Europawahl dort sozusagen Wahlhelfer. Wir werden es irgendwie noch hinbekommen und ich hoffe, dass ich das dann Sonntagabend oder spätestens Montag schneiden kann. Bis dahin, euer Stefan. Tschüss. So, liebe Fotopodcast-Zuhörer, da bin ich wieder und jetzt bin ich nicht allein. Gott sei Dank habe ich den Marek erreicht und wir sind über Skype zusammengeschaltet. Hallo Marek.
Ja, servus, grüß dich. Wie war es in Estland?
super war es in Estland. Ich habe ein Land kennengelernt, was sehr spannend ist, weil es jung ist, weil sie ganz viel neu machen müssen oder dürfen, was eine große Herausforderung ist. Und wir haben uns ja die Sache angeguckt, wie machen die Bildung und Betreuung, wie kümmern die sich um ihre Jugend und die Zukunft. Und das war klasse. Wir haben
ja, ich fand es auch ganz spannend, dich dann über Audioboo zu begleiten.
Ja, ich habe leider dann nur einmal geschafft, was für den Fotopodcast aufzunehmen in Estland. Das andere hatte ich ja vom Frankfurter Flughafen gemacht. Aber ja, ich werde, und das sage ich dann auch später nochmal, eine ausführlichen Bericht auf einem anderen Podcast zum Thema Bildung machen. Wen das interessiert, wie Esten Bildung organisieren, wie man Schule vielleicht anders oder gleich machen kann wie in Deutschland. Schauen wir mal. Da werde ich dann rechtzeitig mal was sagen und dann kann man sich den anderen Podcast auch mal anhören.
Okay. Ja, kommen wir zurück zum Thema Fotografie. Der Stefan hat ja schon erzählt, dass momentan so diese Gartenfestival-Saison begonnen hat und in verschiedenen Städten oder Schlössern Gartenfeste und Messen stattfinden und wir sind ja auch auf einem momentan vertreten. Auf diesen Festen kann man nicht nur sich als Gartenfreund über neue Gartentrends und ausgefallene Pflanzen informieren und solche dort auch kaufen. Es ist für Fotografen auch eine prima Möglichkeit, ja, einfach Pflanzen fotografieren oder sich in den ja vielseitigen Möglichkeiten dort vor Ort, also von angefangen von Produkten, ich nenne jetzt einfach nur mal so diese klassische Rosenkugel, eine verspiegelte, da zum Beispiel mal einfach die Spiegelungen zu fotografieren oder in irgendwelche Glasobjekte mal rein zu fotografieren. Also es gibt so viele Sachen dort, die geballt auf einem Haufen sind, dass es sich wirklich lohnt, bei solchen Sachen einfach mal die Kamera mitzunehmen.
Welche Aber, Objektive würdest du denn da mitnehmen, wenn du da hingehst?
Ja, ich wollte gerade nochmal den Satz fertig sagen.
Okay.
Aber wenn ihr an einen Stand kommt und dort Fotos macht, dann bietet es die Höflichkeit, dass man einfach mal den Standbetreiber kurz anspricht und fragt, ob man da mal ein Foto machen kann. Weil es gibt so den einen oder anderen, der hat das nicht wirklich gerne, weil er vielleicht dann auch Angst hat, dass das irgendwie nachgemacht wird oder sowas. Einfach mal fragen und sagen, man macht das einfach nur so aus Hobby und möchte mal ein paar ausgefallene Sachen fotografieren oder irgendwelche Effekte fotografieren und dann haben die bestimmt nichts dagegen. Ja, welche Objektive? Ich würde für sowas einfach jetzt mal den Tipp geben und das ist auch so unser Kompositionstipp für heute. Nehmt euch mal ein Objektiv mit, was die Möglichkeit hat, mit Blende 1,8 zu fotografieren. Das heißt, dass ihr die Blende richtig schön offen habt, dass viel Licht reinkommt und dass ihr einen kurzen Schärfetiefebereich habt. In dem Fall könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Blumen fotografiert oder bestimmte Kunstobjekte, wie sie dort ja auch sehr häufig anzutreffen sind, die könnt ihr dann wunderbar freistellen und in einem ganz verschwommenen Hintergrund darstellen. Das heißt, ihr habt eben durch diesen kurzen Schärfentiefebereich die Möglichkeit, eben nur dieses eine Objekt oder nur diesen kurzen Bereich scharf darzustellen und der Hintergrund verschwimmt so ein bisschen. Und dann könnt ihr dann auch gucken, wenn ihr das ein bisschen mehr drin haben wollt, dann macht ihr die Blende minimal zu und dann bekommt ihr wieder ein bisschen mehr von dem Hintergrund mit rein. Aber versucht mal auf einer Fototour möglichst viele Fotos auf diese Variante zu schießen. Ist auch eine schöne Möglichkeit, Porträts zu machen, weil man einfach auch da so den Fokus auf die Person richten kann.
Jetzt Blende 1,8, das wird eigentlich nur bei Festbrennweiten realisiert. Und klassisch ist ja das 50mm 1,8. Wenn das jetzt jemand nicht hat und mit einer Kompaktkamera unterwegs ist, wie können wir denn versuchen, einen ähnlichen Effekt hinzukriegen, sodass man vielleicht mit einer Kompaktkamera auch eine Blume vor dem Hintergrund freistellen kann oder irgendein schönes Gartenaccessoire?
Ja, bei den Kompaktkameras gibt es ja diese Motivwahl. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr entweder diese Porträt Geschichte habt, also wenn ihr diese Motivwahl Porträt habt oder diese Blume, dann habt ihr in der Regel eigentlich eine Blende vorgewählt, die dem so ein bisschen entspricht. Das heißt, da müsst ihr mal ausprobieren, aber dann habt ihr die Blende eigentlich auch in der Regel ziemlich weit offen, sodass ihr den Hintergrund ein bisschen freistellen könnt.
Und so weit offen, wie halt es möglich ist mit der Kompaktkamera. Dass
die Linse mitmacht, genau.
Was dann von der optischen Wirkung her ein wenig hilft, ist, wenn man möglichst im Telebereich ist und das nicht im Weitwinkel versucht, weil das haben wir ja schon oft erklärt, im Weitwinkel ist die Schärfentiefe einfach sehr, sehr hoch und sehr, sehr groß. Das heißt, wenn ihr auf 20 cm was fokussiert, ist meist dahinter alles scharf in so einer Einstellung. Und wenn ihr in den Telebereich geht und dann so nah wie möglich ran, dann bekommt ihr mehr diesen Freistelleffekt.
Genau, wobei dieses 50 mm Objektiv, was du eben angesprochen hast, ist eigentlich auch ein ganz guter Kauftipp für jemanden, der eine Spiegelreflex hat und der vielleicht in dem Brennweitenbereich noch kein Equipment hat. Denn die sind sowohl für Nikon als auch für Canon wirklich relativ erschwinglich. Ich glaube, Canon liegt sogar noch unter 100 Euro und Nikon liegt da knapp über 100 Euro. Ich glaube, 120 oder so, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich weiß auch nicht
genau. Aber es ist wirklich mal ein Objektiv, was eigentlich relativ erschwinglich ist, auch wenn es so ein bisschen so eine Plastikkonstruktion hat. Aber man kann da wirklich einiges mitmachen und vor allen Dingen kann man da auch bei wenig Licht noch mal ein bisschen was machen. Wenn ihr irgendwo auf einer Veranstaltung seid, wo nicht so viel Licht ist, dann könnt ihr da noch wesentlich kürzere Verschlusszeiten rauskriegen.
Jo.
Ja.
Das war mal ein Gartentipp.
Einziges Problem.
Ja.
Einziges Problem bei dieser kurzen Schärfentiefe ist einfach, dass die zumindest bei der Blende 1.8 sehr kurz ist. Und da solltet ihr wirklich gut aufpassen. Wir haben ja des Öfteren schon gesagt, ihr könnt ja die Kamera fokussieren und neu ausrichten. Da schaut wirklich, dass ihr das, ja, dass ihr die Kamera wirklich sehr ruhig haltet, weil der Schärfentiefebereich bei dieser Blende wirklich sehr gering ist und da ja Abweichungen von dem Abstand zum Subjekt dann einfach schon dazu führen können, dass das Bild nachher unscharf wird, wenn ihr den Abstand beim Fokussieren nachher verändert. Also da wirklich schön ruhig halten, fokussieren, neu ausrichten und dann klappt das wunderbar.
Ja, soweit mal ein Gartenthema im Fotopodcast. Kleiner Ausflug.
Und es lohnt sich auch, wenn man nur für den Garten unterwegs ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Ja, man kommt bei den Gartenfesten ja auch wirklich in Gärten rein, die sonst oft verschlossen sind. Und sieht oft Schmuckstücke, auch wenn dann dort Stände drin stehen oder irgendetwas präsentiert wird. Es ist doch meistens auch ein sehr schöner Garten. Okay, Marek, jetzt kann ich was ergänzen von dem, was ich heute Morgen aufgenommen habe. Ich habe den Zuschauern schon gesagt, dass ich unsere Abdeckung von der Fuji zerdeppert hatte und mir diese Glasscheibe bestellt habe und die kam mittlerweile und ich habe sie auch schon drauf
gemacht. Auf die bin ich ganz gespannt, weil die von meiner Nikon ist auch mittlerweile so dermaßen, naja, nicht zerkratzt, aber schon abgenutzt, dass da eine neue wirklich mal bald fällig ist. Ja, das und das ist ja im Prinzip das gleiche System wie bei der Fuji. Das ist ja, ja, im Prinzip ein Nikon-Gehäuse.
Das und hängt da sogar nicht gespannt, mal beim Gehäuse, Marek. Das Ding ist einfach 2,5 Zoll. Für jegliches 2,5 Zoll Display. Es ist völlig egal, welche Kamera du hast. Und das gibt es für so ziemlich alle Displaygrößen. Man kann das auch auf eine Kompaktkamera hinten draufkleben. Ich denke, es kommt ein wenig drauf an, wie viel Rand.
Das wird aufgeklebt, ja, oder?
Aufgeklebt.
So eingeklickt wie bei der, nee, bei der Fuji.
Es wird aufgeklebt.
Okay.
Und es soll sich angeblich wieder rückstandsfrei ablösen können lassen mit einem Spezialkleber. Es hat sich zumindest sehr leicht aufkleben lassen. Ich habe das Gehäuse hinten richtig sauber gemacht. Ich hatte so kleine Alkoholpads da, die braucht man, hat man vielleicht nicht immer. Und dann geht auch normal ein feuchter Lappen. Aber mit dem Alkohol habe ich halt auch jedes Fett und Fingerdatschen runtergekriegt. Dann habe ich das trocken gerieben und nochmal drüber geblasen, dass nicht gleich wieder Staub draufgelegt hat. Und dann habe ich diese Folie.
Ja, wobei mit dem Blasen und mit dem Drüberreiben sollte man vielleicht nochmal erwähnen, beim Pusten sind meist Speicheltröpfchen dabei. Also, da würde ich jetzt mal von abraten. Gut. Und beim Trockenreiben würde ich auf jeden Fall abraten, davon irgendwie ein Taschentuch oder irgendwas Faseriges zu nehmen, sondern entweder wirklich ein Kunstfasertuch oder halt irgendwie irgendwas, was halt nicht fasert. Also
ja, ich habe mein Tuch genommen, mit dem ich auch meine Objektive reinige. Und okay. Es hat super hingehauen und dann habe ich den Klebestreifen abgezogen und das einfach draufgeklebt. Am Anfang habe ich kurz gezuckt, weil man sieht einfach nicht, wo das Display wirklich ist. Es ist hier eine große schwarze Fläche, aber dann habe ich einfach die Kamera angeschaltet und mir ein Bild auf dem Display anzeigen lassen und dann habe ich gut gesehen, wie weit es beleuchtet ist und habe es draufgeklebt. Und erstens sieht es total klasse aus, weil hinten dieses große Plastikding ist weg und man kann richtig gut durchschauen. Gefällt mir super. Du kannst dir morgen oder übermorgen mal angucken, wenn ich dir die Kamera bringe. Gefällt mir.
Ist es denn schon entspiegelt oder ist das ein normales Glas? Gibt es das auch entspiegelt?
Es ist entspiegelt, aber nicht gänzlich. Also wenn die Kamera aus ist, spiegelt es schon schön, wenn es dahinter einfach eine schwarze Fläche hat. Okay. Wenn du das Display anschaltest, ich habe es aber jetzt nur im Innenraum und heute ist ja überall Regen und Wolken gewesen, also zumindest bei uns. Ich habe es nicht in der Sonne probiert, das müssen wir dann nochmal in der Sonne testen. Aber es sieht verdammt gut aus und der Tipp kam ja von Manfred vom Workshop und der war ja sehr begeistert, der hat es schon länger im Einsatz gehabt. Und hier nochmal danke Manfred, wir testen das jetzt auch. GGS heißt die Firma, ich habe es auf Amazon gekauft, es war mir sicherer als bei eBay und das ganze Ding hat mit Versand 19 Euro gekostet. Gibt es auf eBay einen Tick billiger, aber bei Amazon wusste ich, dass es passt. Ja, soweit war heute schon meine Bastelstunde. Und
ja, ich bin gespannt. Wo wir gerade schon bei Kommentaren sind, der Michael hat uns ja zur letzten Folge der Gewitterfotografie noch einen kleinen Kommentar geschrieben. Da hatten wir nur unsere Vermutung kundgetan, wie weit der Schall sich in der Luft bewegt innerhalb von einer Sekunde, sodass man den Donner abschätzen kann. Und ich lese das einfach mal vor, der hat da was Genaueres gefunden. Danke für die Info zur Gewitterfotografie. Dann werde ich mal versuchen, beim nächsten Gewitter ein paar Blitze zu erwischen. Und hier noch eine kleine Info zur Berechnung der Entfernung des Gewitters. Der Schall bewegt sich in der Luft mit 343 Metern pro Sekunde. Sprich, alle 3 Sekunden wäre das gut 1 Kilometer. Wenn also der Donner, wie in eurem Beispiel, 7 Sekunden später zu hören ist, wäre das Gewitter dann noch knapp 2,5 Kilometer entfernt. Es grüßt Michael. Ja, das als kurzer Nachtrag noch, damit ihr dann ziemlich genau einschätzen könnt, wie weit ihr von dem eigentlichen Gewitter entfernt seid.
Marek, ich habe gestern Abend wieder mal Fernsehen geguckt, seit einer Ewigkeit. Und dabei bin ich bei NTV hängen geblieben. Sorry, Schleichwerbung, aber ich mach's mal gerne. Da kam gestern Abend ein Film. Den hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen. Der nennt sich das Home Project. Ich war so dermaßen begeistert, dass ich durchaus hier mal drüber reden möchte, denn es geht um einen Fotografen, der 2 Jahre über die Erde geflogen ist und dabei Luftaufnahmen von unserem Planeten gemacht hat. Die sind einfach gigantisch fotografiert. Gigantisch. Es bleibt einem so oft der Atem weg, wie schön und wie gut der aufgenommen hat. Das Ganze hat einen Hintergrund, der eher nicht so schön ist. Der Fotograf Jean-Arthus Bertrand, ein Franzose, der das gemacht hat, der möchte mit diesem Film darauf aufmerksam machen, dass die Zerstörung unseres Planeten immer weiter fortschreitet. Und es lohnt sich einfach, das mal anzuschauen. Guckt mal rein und guckt euch den Film an. Man kann ihn zurzeit auf YouTube gucken. Es geht, glaube ich, nicht ewig. Im Moment ist er da kostenlos komplett zu sehen, auch in HD. Eine Empfehlung fürs Auge, wunderbar. Wir schreiben die Adresse in die Shownotes.
Ja, ich bin da ganz gespannt drauf, du hast mir eben schon von erzählt. Und mir geht das immer so, wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo unterwegs bin und dann runterschaue und dann habe ich so das Verlangen, das da irgendwo zu fotografieren, was oftmals ziemlich schwierig ist, weil ich grundsätzlich den Sitzplatz erwische, der direkt hinter dieser Turbine ist. Also wo dann quasi die Luft ziemlich zerwirbelt hinten rauskommt und man eigentlich nachher auf dem Foto gar nichts erkennt. Wenngleich ich das trotzdem probiert habe jedes Mal. Aber so diese, Ja, gerade wenn man so im Landeanflug ist oder so, ja, wo man die Landschaft noch erkennt, das sind schon faszinierende Eindrücke. Und wenn er, wie du gesagt hast, da quer über die Welt gesegelt ist oder geflogen ist, dann glaube ich, dass da faszinierende Eindrücke zustande kommen.
Ich hatte das Glück, bei meinem Heimflug von Riga nach Frankfurt einen Fensterplatz zu haben. Und ich hatte zwar den Flügel auch noch im Bild, aber ich war relativ weit dahinter. So gesehen war es super und wir sind über die Ostseeküste entlang geflogen und es war einfach genial. Ich bin auch über mein Haus geflogen, das fand ich auch lustig, habe ich mein Haus von oben fotografiert.
Hast du das echt gesehen?
Ja, es ist total gut, weil das ist in der Nähe vom Schwimmbad und das Freibad hat man super gesehen. Und man kann auf dem Bild nachher reinzoomen und sieht auch das Haus. Also war eine lustige Geschichte zum Thema Fotografieren von oben. Ach, ganz kurz, ich weiß, wir haben schon ganz schön viel jetzt wieder aufgenommen, aber was ein richtig gutes Motiv war, wie wir gelandet sind in Frankfurt, sind wir am Ende quer über eine Startbahn geflogen und da stand schon ein Flugzeug gerade zum Starten. Und ich war quasi senkrecht über dem Flugzeug, was startbereit auf der Startbahn stand. Und das war ein geiles Motiv. Also kommst du ja sonst nicht hin über so einen Airbus, der gerade zum Start steht, mit der vollen Startbahn dahinter. Das war richtig gut.
Mein schönstes Fotomotiv aus einem Flugzeug raus, wenn ich das noch kurz anmerken darf, war in Frankreich. Wir sind gestartet und die Sonne stand ja vom Winkel so günstig, dass direkt auf dem Rollfeld unter uns der Schatten von dem Flugzeug war. Das war auch eine ganz schöne Geschichte nachher.
Ist immer gut, wenn man
Fensterplatz... Also lohnt sich da schon,
ja, wenn man
mal den Fensterplatz zu buchen.
Und dann Fotoapparat zu den Füßen, Fototage zwischen die Beine, weil wenn ihr es oben wegschließt, dann dreimal aufstehen und hin und her geht eh nicht. Und eigentlich dürft ihr ja bei...
Auch wenn es unbequem ist.
Genau, eigentlich darf man ja bei Start und Landung auch gar nicht die Kamera draußen haben, alle technischen Geräte weg, anschnallen und so. Aber wenn du es bei den Füßen hast, kannst du es ja wieder rausholen, wenn die Stewardessen auch sitzen. Und da gibt es schöne Fotos. Ja, du fährst nächste Woche in Urlaub, habe ich gehört.
Ja, wir machen so einen Kurztrip nach Italien an den Gardasee. Und ja, da wird es jetzt dann auch spannend zum Thema Ausrüstung mitnehmen unterwegs. Und zwar, wir gehen zum Klettern. Wir machen ein paar Klettersteige da direkt am Gardasee ringsrum. Und da möchte ich natürlich auch meine Kamera dabei haben. Und ich hatte bis jetzt, also ich kletter zwar schon eine ganze Weile, ich hatte die Kamera aber tatsächlich nur bisher in Höhlen dabei, im eigentlichen Klettersteig oder an der Wand direkt hatte ich sie noch nicht dabei. Und das werde ich diesmal probieren. Mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich sie irgendwie sicher, so dass ich sie vielleicht griffbereit habe. Ich habe so eine kleine Tasche zum Umschnallen und dann werde ich mal ein bisschen was ausprobieren und beim nächsten Mal berichten.
Was nimmst du denn mit? Kamera, klar, Gehäuse. Und für was hast du dich bisher entschieden an Objektiven?
Ich werde vermutlich so ein Super-Zoom-Objektiv mitnehmen. Was ist das? Moment, Augenblick. So, da bin ich wieder. So, ich werde so ein Super-Zoom-Objektiv mitnehmen. Ich habe hier eins von 18 bis 135. Das ist so das, was man am häufigsten braucht. Ich denke mal, dass ich keine weiteren Objektive zumindest in die Bergtour mitnehmen werde, weil mir das Wechseln der Objektive einfach in der Wand zu heikel ist.
Klar, würde ich auch nicht machen.
Ich finde es schon grenzwertig, die Kamera mitzunehmen, aber sie ist ja versichert. Und ja, ich werde mich für das Objektiv auf jeden Fall entscheiden, weil ich damit einfach die größten Möglichkeiten habe, was abzubilden. Und dann werden wir einfach mal schauen. Also ich denke, gerade im Klettersteig hat man ja viele Passagen, in denen man einfach warten muss, bis der restliche Pulk dann eingetroffen ist. Und dann wird es mit Sicherheit die ein oder andere Möglichkeit geben, da ein paar schöne Fotos zu machen. Und ich stelle mir das eigentlich ganz nett vor, wenn man dann so direkt in der Wand ist und vielleicht so Aufnahmen nach oben oder nach unten machen kann. Das wird mit Sicherheit ganz spannend. Wobei mir gerade einfällt, ich habe das mal mit einer Kompaktkamera bereits vorher gemacht, aber die hatte ich mir dann auch so seitlich irgendwo mit so einer Bandschlinge fixiert und seitlich in so eine Fototasche reingetan, die an meinem Klettergurt hang. Das ging eigentlich ganz gut, aber eine Spiegelreflex hatte ich bisher noch nicht dabei. Das wird jetzt wirklich eine Premiere.
Wie willst du die sichern, wenn du die aus der Tasche rausnimmst?
Ich werde die an dem Schulterriemen, also an diesem Trageriemen, mit einer Bandschlinge, das ist so ein, ja, wie beschreibt man eine Bandschlinge? Das ist so ein breites Stück Seil, nee, also im Prinzip so ein, ja, wie so ein Anschnallgurt, nur ein bisschen schmaler, halt für Kletterer geeignet. Und mit daran werde ich den Trageriemen festmachen und den werde ich dann wiederum an meinem Klettergurt fixieren, sodass sie maximal dann eine Fallhöhe von einem Meter, Meter 20 erreichen kann.
Das reicht das ja, wenn sie
mag dann zwar, knallt. Wenn sie
gegen die Wand
knallt. Wenn sie mir vorne gegen Fels knallt, schon reichen, dass sie im Eimer ist. Aber ich hoffe, dass sie dann so nach hinten fällt. Und ja. Und zusätzlich werde ich dann eben, ich habe so eine Tasche, die man eben um die Hüfte schnallt, wo eine Kamera reinpasst. Und die werde ich dann eben so rückseitig irgendwo an mir fixieren oder seitlich, so dass ich die immer griffbereit habe, wenn wir dann eine Weile stehen, weil ein Rucksack jedes Mal ausziehen, werde ich dann definitiv nicht, dafür ist die Zeit nicht da. Und so, dass ich das Ding schnell aufmachen kann, Kamera raus, kann mein Bild machen, der Objektivdeckel bleibt dann auch unten drin. Und ja, ich denke mal, dass das so funktionieren wird, aber wir werden sehen.
Da drücken wir dir mal die Daumen, dass du sie wieder heile mitbringst. Ja. Und sind gespannt auf deine Bilder.
Ich muss, weil eine Woche drauf muss ich eine Hochzeit fotografieren und so einer zermatschten Kamera wäre das schlecht.
Wir haben ja noch die Fuji.
Ja, genau.
Okay, was ich noch für unterwegs beitragen kann, was auf meiner Reise ganz nett war. Und ansonsten würde ich sagen, vertagen wir das Thema Ausrüstung und Reise nochmal aufs nächste Mal, denn der Michael hat auch wieder lustige Erlebnisse im Flieger gehabt und ich kann ja auch ein bisschen was erzählen zum Flieger und Packen. Aber ich habe mir extra für unterwegs einen mobilen Akkupack gekauft, weil ich habe ein paar Geräte, die eben über USB zu laden sind. Und das war ein richtig guter Kauf. Das Ding ist von Just Mobile und heißt Gum Pro, portables USB Powerpack. Das hat 4400 mAh. Da kann man schon richtig was mitmachen. Und das lade ich auch über USB am Computer, über Netzteil auf. Und dann kann ich jedes beliebige USB-Gerät da dranhängen zum Laden. Und das hat richtig Kapazität. Das klappt gut, wenn man nicht immer auf eine Steckdose angewiesen sein möchte. Hundertprozentig kann ich gerade so fürs Klettern, wenn man längere Touren macht oder zelten geht und keinen Strom mitnehmen kann und man hat USB-betriebene Geräte, die man darüber laden kann. Das geht ja fast mit allen Handys heute. Also schon mal fürs Handy ist es ganz okay. Ja. Kann ich.
Das ist natürlich das A und O, egal wo man hinfährt. Akkus, Akkus, Akkus. Also ihr braucht richtig viele Akkus, wenn ihr irgendwo hinfahrt und vielleicht ein paar Tage auch ohne Strom irgendwo unterwegs seid.
Das erlebe ich auch.
Nehmt euch da richtig.
Das erlebe ich ganz oft bei Freunden und Bekannten, die auch wirklich mit einer Kompaktkamera unterwegs sind. Und man denkt noch an die Speicherkarten. Also wir sind ganz normal in der Zivilisation unterwegs. Das ist also Städtetour sozusagen. Und dann wird es schön und dann ist der Akku leer. Und einen zweiten Akku habe ich nicht. Und das Ladegerät zu Hause oder bestenfalls im Hotelzimmer. Ein zweiter Akku gehört zu jeder Kamera. Sei sie noch so klein und einfach, ein zweiter Akku muss immer her.
Ja, und der ist ja natürlich bei einer Kompaktkamera geht das ja noch mal schneller, weil das Display ja die ganze Zeit brennt. Da ist der Akku ja entsprechend schneller leer als bei einer Spiegelreflexkamera.
Genau, und das muss man vorher
auch. Da natürlich auch nochmal der Tipp, nicht so oft die Bilder durchgucken, das Display hinten so wenig wie möglich einschalten, kurz kontrollieren, dann wieder ausmachen und dann halten die eigentlich auch eine Weile. Aber trotzdem, denkt da an Ersatzakkus, die kosten nicht die Welt.
Und das sollte man vorher mal probieren, einfach wie viele Bilder kriege ich denn auch mit einem Akku durch? Und dann immer schön die Akkus tauschen. Nie einen nur im Schrank liegen lassen und ihn nicht benutzen, wenn man einen kauft, sondern immer den einen entleeren, den zum Laden und gleich den neuen rein, sodass die immer schön benutzt werden.
Und vor allen Dingen, ich habe ja eben erzählt, Ich habe eine Versicherung für meine Kamera abgeschlossen. Wenn ihr wirklich eine hochwertige Kameraausrüstung habt, das lohnt sich wirklich. Also wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt, wenn ihr die Kamera mitnehmt, den Tipp kann ich wirklich nur geben, weil das sind vielleicht dann im Jahr 60 Euro oder je nachdem, was ihr habt, also, oder entsprechend weniger. Wenn das Auto aufgebrochen wird oder wenn irgendwie ins Hotelzimmer eingebrochen wird oder das Ding beim Klettern kaputt geht, je nachdem, da ist dann einfach eure ganze Ausrüstung weg. Und ihr fühlt euch einfach sicherer dabei. Ihr könnt dann irgendwie mal das Ding in den Kofferraum legen, ohne dass ihr euch Gedanken machen müsst. Ihr könnt das Ding dann auch mal irgendwo mitnehmen, wenn das alles so im Vertrag geregelt ist. Das ist schon wirklich ein bisschen relaxteres Urlaub machen, wenn man dann sicher gehen kann, okay, also vielleicht sind dann die Bilder einfach im Eimer, weil sie mit der Kamera zusammen geklaut sind oder sonst irgendwas. Aber ihr wisst auf jeden Fall, wenn ihr zu Hause seid, dann habt ihr wieder eure Fotoausrüstung.
Jo, jetzt haben wir das Thema vom letzten Mal, was ihr aufgebracht habt, schon mal angerissen. Wer Lust hat, kann sich immer noch dazu melden. Wir sammeln noch eure Erfahrungen mit Ausrüstung unterwegs. Was nehmt ihr mit in den Urlaub? Was ist euch wichtig? Was hat sich bewährt? Und wir werden das in der nächsten Sendung dann abschließen, dieses Thema. Ja, dann sind wir für heute am Ende. Ich denke, ich muss mal sehen, ob ich Michael noch irgendwie ans Mikrofon bekomme. Ansonsten wäre es das für diese Woche. Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass der Frühling mit Macht zurückkommt und ihr rausgehen könnt zum Fotografieren und hören uns dann mit Sicherheit in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Dass die Schafskälte bald vorbei ist. Wobei es war schon fast eine Saukälte und keine Schafskälte. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.